Für den erfolgreichen Vermögensaufbau braucht es eine dezidierte Strategie. Doch mit Strategien ist es gar nicht so einfach, denn einerseits gibt es sehr, sehr viele und nicht alle davon passen auf die jeweilige Situation, in der sich die Anlegerinnen und Anleger befinden. Und zudem, manche sind auch gar nicht so einfach zu verstehen. Daher habe ich mir heute eine besondere Gästin eingeladen, die Licht ins Dunkel bringen soll, nämlich Jessica Schwarzer. Sie ist Investorin, Speakerin und Buchautorin und kommt jetzt mit ihrem insgesamt 7. Buch zu uns. Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien heißt das. Clever kombiniert, einfach umgesetzt für Anfänger und Fortgeschrittene. Und wer morgen auf unserem Instagram-Kanal einmal vorbeischaut, hat die Möglichkeit, eins von insgesamt 5 Exemplaren zu gewinnen. Und wir verlosen noch on top die neueste Ausgabe des Extra-Magazins. Da lohnt sich doch auf jeden Fall nicht nur die Podcast-Folge, sondern morgen auch mal einen Besuch auf unserem Instagram-Kanal. Jetzt wünsche ich allerdings erstmal gute Unterhaltung mit unserer neuesten Folge. Bevor es allerdings losgeht, gibt es noch einen Hinweis unseres Sponsors der Folge, und zwar ist das Franklin Templeton. Strategien sind gut und vielleicht spielt da auch Indien eine Rolle, denn Indien ist ein spannender Markt für Schwellenländeraktien, der immer mehr Aufmerksamkeit von Anlegern bekommt. Wenn ihr mehr über die Trends erfahren wollt, die indische Aktien-ETFs attraktiv machen, dann schaut mal bei www.franklintempleton.de vorbei. Dort findet ihr viele interessante Angebote. Den Link stellen wir euch natürlich noch in die Shownotes ein. Jetzt aber wirklich gute Unterhaltung mit unserer neuesten Podcast-Folge und Jessica Schwarzer. Ja, liebe Jessica, jetzt habe ich dich endlich hier bei uns im Podcast, wurde auch längst mal Zeit. Freue ich mich sehr. Du hast auch einen ganz speziellen Grund, warum du heute bei mir zu Gast bist. Du hast nämlich ein neues Buch geschrieben. Es ist mittlerweile das 7. Das bringt ja Glück. Es heißt Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien. Das klingt vollmundig. Am Anfang möchte ich natürlich dann gerne wissen, weil man oft hört, so alltagssexistisch, Bücher schreiben ist wie ein oder gleicht einem Gebärvorgang, als hätten Männer davon irgendwie eine Ahnung. Deswegen würde ich dich halt viel lieber fragen, wie fühlst du dich denn jetzt?
Also ich bin total happy, total glücklich. Es ist immer schön, es dann endlich in den Händen zu halten. Also deswegen ist der Vergleich, glaube ich, gar nicht so falsch. Ich selber habe keine Kinder, aber ich habe das bei vielen Freundinnen miterlebt. Und es ist wirklich ein bisschen wie eine Schwangerschaft scheinbar. Man braucht ja Monate, bis man fertig ist. Am Ende tut's ganz schön weh. Das kennen wir ja noch aus Uni und Schulzeiten. Das ist ja am Ende immer zu wenig Zeit und man hat immer noch so wahnsinnig tolle Ideen. Aber irgendwann muss man sich trennen vom Manuskript. Und dann kommen noch die Nacharbeiten, die Nachwehen quasi. Und irgendwann hat man es dann in den Armen, in den Händen. Ja, es mag ein hinkender Vergleich sein, aber ganz so falsch ist er ehrlich gesagt nicht.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Und ich hoffe, die Schmerzen waren jetzt nicht allzu groß. Jetzt ist auf jeden Fall der Lohn der Arbeit da. Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien. Wenn man jetzt so in die Bücherregale guckt, es gibt ja schon ein paar Bücher über Börsenstrategien. Wie bist du jetzt drauf gekommen, dann zu sagen, okay, ich schreibe jetzt auch nochmal die Börsenstrategien runter, die ich jetzt für die richtigen halte? Was war deine Motivation?
Also erstens liebe ich es, Bücher zu schreiben, sonst würde es ja nicht immer wieder tun. Und ich gebe ja auch Seminare und ich kriege ganz häufig mit, dass viele sich schwer tun, eine Strategie zu finden. Und dann sind aber auch ganz viele, die schon an der Börse aktiv sind und die ohne Strategie unterwegs sind. Und ich dachte, vielleicht kann man da nochmal ein bisschen Hilfestellung leisten. Es gibt unglaublich viele Börsenbücher. Es gibt auch viele, die sich mit Strategien auseinandersetzen. Aber ich scheue da den Wettbewerb nicht.
Sehr schön. Was ich ganz klasse finde, ist auch so ein Harald Schmidt-Bonmot, der Anfang jeden guten Humors ist es, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und ich habe auch das Gefühl, du selbst nimmst dich auch nicht zu ernst in dem Buch und schreibst nicht aus dem Elfenbeinturm und aus der Perspektive der alles überstrahlenden Investorin, sondern sagst auch ganz offen, am Anfang hättest du ein ziemliches Sammelsurium gehabt, was dein Depot angeht. Also was ist denn da passiert und wie hast du vielleicht so langsam Ordnung in dein Depot bekommen?
Also ich glaube, mein Start war nicht so viel anders als bei vielen anderen eben auch. Gut, heute gibt es ETFs, viele fangen mit ETFs an, dann ist es, glaube ich, ein bisschen der bessere Start. Ich habe mit Einzelaktien angefangen, die T-Aktie war meine erste Aktie, der erste Börsengang damals, ich glaube es war 96 oder 97 und das war ja auch die Zeit des neuen Marktes. Der
hast du dich von Manfred Krug inspirieren lassen?
Nee, von meiner Mutter, aber die hat mich, glaube ich, von Manfred Krug inspirieren lassen.
Sehr gut.
Aber auf jeden Fall haben wir dann beide übrigens wild gezockt, wie es ja damals sehr viele getan haben. Und das hatte ja was mit Casino zu tun, das hatte ja nichts mit Geldanlegen zu tun. Aber es war eine tolle Zeit. Man konnte ja den Dartpfeil auf den Kursteil der Zeitung schmeißen. Damals gab es noch einen Kursteil in der Zeitung. Und hatte, wenn man die Aktie dann gekauft hat, auf jeden Fall irgendwann ziemlich satte Gewinne, manchmal sogar ganz, ganz schnell. Also es war ja eine Riesenzockerei und es hat ja auch geknallt. Und da habe ich dann eben auch wirklich ein bisschen dumm aus der Wäsche geschaut. Ich hatte wirklich dicke Gewinne im Depot, fühlte mich wie die reichste Studentin Deutschlands, was ich natürlich nicht war, aber wow, ich hatte es voll drauf. Ich wusste, wie man Geld vermehrt und dann hat's geknallt. Und ich habe zum Glück meine Leidenschaft für Börse nicht verloren, aber ich habe dann schon gelernt, was Risikostreuung ist, dass man ein bisschen genauer hingucken sollte, dass man das Ganze auch ein bisschen langfristiger sehen sollte. Damit ging das los und es wurde ja dann auch mein Beruf Anfang der 2000er Jahre. Und dann habe ich irgendwann wirklich gelernt, wie es geht und habe eben wirklich mit Strategie investiert. Am Anfang war es ja immer nur so bei mir Hauptsache Aktien. Irgendwann wurde es dann Hauptsache Aktien und langfristig und irgendwann kam dann die Strategie. Aber ich glaube, dass das ganz vielen eben so geht, dass man einfach mal loslegt und sich von seinen Emotionen leiten lässt. Und ja, also ich habe wirklich Lehrgeld bezahlt. Mhm. Bin zum Glück nicht mit Miesen aus der ganzen Sache rausgegangen. Aber der erste Crash ist der härteste und der schlimmste.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast es auf die schmerzhafte Weise gelernt, offensichtlich. Hast du dann, als wirklich so der neue Markt zusammengebrochen ist, das hört sich ja so ein bisschen danach an, dass das so die Initialzündung war, dann zu sagen, okay, so geht's nicht weiter, ich brauche jetzt eine Strategie, ist das richtig?
Nee, das hat ehrlich gesagt noch ein bisschen gedauert. Ich habe schon irgendwie gemerkt, nur auf die jungen Wilden zu setzen, nur auf die Highflyer, die vermeintlichen oder auf die vermeintlichen Superstars der nächsten Monate oder Jahre, dass das keine Strategie ist, dass man vielleicht auch mal ein bisschen was Konservatives im Depot haben sollte. Aber bis daraus eine Strategie wurde, hat das ehrlich gesagt bis so um die 2010er Jahre gedauert. Also es wurde zwar mehr Strategie im Sinne von auch mal so ein paar Basisinvestments zu haben, global investieren in Aktienfonds, als ich ETFs dann für mich entdeckt hat, der MSCI World. Aber so eine richtig knallharte Strategie, an die ich mich total stur halte, auch wenn es manchmal emotional nicht so einfach ist, die habe ich eigentlich erst so seit 10, 15 Jahren. Und das ist übrigens das chancenorientierte Smart Beta Depot aus dem Buch.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Das ist sehr spannend. Spannend ist auch oder sehr interessant, du rätst in deinem Buch Anlegerinnen und Anlegern, sehr lange Anlagezeiträume zu wählen. Und das tun wir hier bei Extra ETF ja auch. Du hast als Faustregel oder beziehungsweise so als Richtschnur 20 Jahre teilweise eingezogen. Das ist natürlich schon sehr, sehr lange. Manche wollen natürlich ihre Anlageziele oder ihre Träume bereits so nach 4, 5 Jahren erreichen. Also sie wollen Familienurlaub machen, das Traumauto haben, das Eigenkapital für die Immobilie. Was sollen die denn machen? Sollen die auf jeden Fall 10, 20 Jahre durchziehen oder gibt's auch Möglichkeiten, da vorher vielleicht mal drauf zuzugreifen?
Also ich finde, Aktieninvestments sollte man nur eingehen, wenn man einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren hat, besser länger, also 15 oder 20, definitiv die bessere Wahl, weil man dann eben Schwankungen besser aussitzen kann. Je geringer die Anlagedauer, der Anlagehorizont, desto größer wird das Risiko. Und 5 Jahre finde ich an der Börse schon sehr, sehr riskant. Das kann gut gehen, das kann aber auch komplett schief gehen. Also eigentlich hat man da nur die Wahl, super sichere Anleihen zu kaufen, Tagesgeld, Festgeld. 5 Jahre ist kein Anlagehorizont für eine langfristige, seriöse Aktienstrategie. Das ist schon fast Zockerei.
Ja. Unbedingt Es hat natürlich auch einen ganz einfachen Grund. Du hast schon gesagt, es ist Zockerei. Man kann es aber auch in dem Sinne, jetzt nicht die Zockerei nachweisen, aber man kann es in dem Sinne nachweisen, dass langfristiges Investieren die Rendite oder die zu erwartende Rendite nivelliert oder dass die sich halt einschwingt. Und da hast du auch eine sehr interessante Grafik in deinem Buch. Jetzt sind wir im Podcast oder sprechen jetzt hier im Podcast, können es natürlich nicht herzeigen, aber vielleicht kannst du es uns einmal herleiten, was es damit auf sich hat. Sonst heißt es halt immer, ja, wir predigen lange Anlagezeiträume. Warum ist das eigentlich so?
Ich habe diese Grafik erst vor ein paar Jahren entdeckt. Ich bin ein großer Fan des Aktiendreiecks des Deutschen Aktieninstituts und das kann jeder googeln und das PDF runterladen und dann auf die zweite Seite scrollen. Da wäre sie dann, diese Grafik. Und die zeigt eben, dass sich die Dividenden langfristig wirklich stabilisieren. Und man sieht bei einem Anlagehorizont von einem Jahr, oder nehmen wir die 5 Jahre gleich noch, bei einem Jahr kann ich super viel Glück haben und das gigantischste DAX-Jahr erwischen. Da hat der DAX 84,1% gemacht. Das war, glaube ich, irgendwann nach dem Krieg oder so. Man kann aber auch ein richtig, richtig schlechtes erwischen. Da hat der DAX dann minus 43,9 gemacht. Solche Dinge haben wir erlebt, als eben die Internetblase geplatzt ist. Solche Dinge haben wir auch erlebt in der Finanzkrise. Fun Fact, im Corona-Crash-Jahr ist der DAX übrigens mit einem kleinen Plus über die Ziellinie gegangen, hat sich anders angefühlt. Gut, das wäre das eine Jahr. Durchschnittsrendite 11,2%. Mega. Bei 5 Jahren hat das schon ein bisschen abgenommen mit dieser extremen Schwankung von plus 84 bis minus 44. Da wäre der schlechteste Zeitraum ein Minus von 9,4%. Das ist übrigens immer pro Jahr im Schnitt. Und der beste Zeitraum 29,8% pro Jahr. Wäre natürlich ein riesengroßer Familienurlaub und wahrscheinlich auch nochmal ein Motor mehr beim Auto. Aber es kann eben auch schief gehen. Und die durchschnittliche Rendite liegt bei 8,8. Und diese Klammer geht immer weiter zu. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei 15 Jahren gucken, und das finde ich super, bester Zeitraum 15,4% pro Jahr, schlechtester, Achtung, plus 2,3% pro Jahr. Und der Mittelwert ist 8,6. Und daran sieht man eben, je länger ich anlege, desto geringer wird das Risiko bei breiter Risikostreuung natürlich.
Ja, beeindruckend auf jeden Fall und vor allen Dingen gerade deshalb so wichtig, weil jetzt auch dieser Tage, wir hatten jetzt ja die Berichterstattung über das Generationenkapital und sich natürlich gewisse Gruppierungen halt aufregen. Ja, wie kann es denn eigentlich sein?
Casino-Rente.
Absolut. Also ja. Ich kann es halt manchmal auch nicht nachvollziehen, aber gut, es ist ja nun mal mein Job und unser Job, die Fackel der finanziellen Bildung in das dunkle Tal zu tragen und dunkle Täler gibt es da offensichtlich noch ein paar.
Vielleicht sollten wir die eine oder andere Fraktionssitzung mal zusammen besuchen.
Ja, unbedingt. Aber ich glaube, da würden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Ordnungsruf bekommen.
Das glaube ich allerdings auch.
Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, je länger natürlich der Anlagehorizont ist, so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Plus da rausgehe. Und du hast auch an einer anderen Stelle in deinem Buch geschrieben, ein reines Aktiendepot, da kann ich so mit 6-8% etwa rechnen, wenn ich lang genug anlege. Das ist ja auch das, was wir so im MSCI World erwarten können, so zwischen 1970 und 2022 hat man 7,2% Rendite, wenn mich nicht alles täuscht. Bei diesen 6-8%, da muss man jetzt natürlich auch dazu sagen, da sind wir jetzt schon am oberen Ende der Skala oder sind da schon.
Findest du? Ich finde eigentlich, das sieht man ja historisch, dass das zu erreichen ist, aber man muss eben entsprechend den Anlagehorizont haben. Also ich finde diese DAX-Grafik, die ich gerade zitiert habe, ist ja wirklich beeindruckend. Also es geht schon, nur und die 6% sind dann vielleicht auch eher bei Emerging Markets, wo es mal ein bisschen mehr ruckelt, ne? Aber ich finde diese 6-8% schon für den Aktienbaustein im Depot, die darf man annehmen bei guter Risikostreuung.
Ja, sollte man auch. Die Sache ist natürlich nur die, wenn wir jetzt, da habe ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen unscharf ausgedrückt, denn die meisten Anlegerinnen und Anleger werden jetzt natürlich nicht direkt mit einem 100% Aktienportfolio starten, ist vielleicht jetzt auch gar nicht so angeraten, sondern werden dann natürlich noch risikolosere, in Anführungsstrichen, Assets halt beimischen. Wie meinst du, passt das halt alles zusammen, weil dann entfernen wir uns ja natürlich ehrlicherweise auch wieder von den 6-8% reine Aktienrendite?
Ja, also selbst ich bin ja wirklich leidenschaftliche und sehr überzeugte Börsianerin, Aktionärin, selbst ich habe kein Depot mit 100% Aktienquote. Ich bin felsenfest davon überzeugt, auch wenn das statistisch Sinn macht mit 100% Aktienquote, sehr langfristig. Ich glaube aber, dass das keiner aushält auf Dauer, weil es eben diese Crashs, diese fürchterlichen Marktschwankungen gibt. Und deswegen gehört auch so ein bisschen Baustein, kleinerer oder größerer, je nach Anlegertyp, ins Depot, der für Ruhe sorgt, so ein Ruhekissen. Und das sind bei mir Staats- und Unternehmensanleihen, 20% meines Portfolios. Gut, vor zwei Jahren war es, in der Zinswende haben wir ja einen richtigen Crash am Rentenmarkt erlebt. Da war es vorbei mit der Ruhe, aber normalerweise funktioniert das ziemlich gut. Und ich glaube, es wird auch wieder, es tut es ja jetzt schon wieder, in Zukunft weiter funktionieren, bei eben guter Bonität. Damit wächst die Rendite nicht in den Himmel, nein. Aber wenn es knallt, wie beispielsweise im Corona-Crash, ist das schon ein schönes Gefühl, wenn man sieht, das gibt da noch den Baustein im Depot, der nicht unter die Räder gekommen ist.
Ja, absolut. Interessant ist dann ja auch, dass Kritikerstimmen und Kritikerinnenstimmen laut werden. Wir haben jetzt das Jahr 2022 hinter uns und da sind ja jetzt Aktienkurse und Anleiherenditen, Anleihekurse gesunken. Aber natürlich, ich denke, wir beide wollen hier noch einmal für ein gemischtes Portfolio trommeln, bestehend eben aus Aktien und Anleihenanteil.
Ja, und wer das möchte, kann ja auch Gold beimischen. Ich bin da jetzt kein großer Fan. Ich habe es im Buch auch nicht getan. Es wäre zu kompliziert geworden, irgendwann mit der großen Rechnerei und den Backtests. Man kann natürlich auch Immobilienfonds beimischen, ob das im Augenblick ein guter Zeitpunkt ist oder vielleicht sogar gerade ein guter, muss jeder für sich selber entscheiden. Also das kann man ja noch ein bisschen ausbauen. Aber auf jeden Fall gehören mehrere Anlageklassen in ein Depot.
Ja. Da muss ich jetzt natürlich direkt nachhaken und nachtreten. Warum bist du kein Goldfan?
Ich weiß irgendwie nie, weil es gibt keine Dividende, es gibt keine Zinsen. Gut, die gab es jetzt ganz lange am Rentenmarkt auch nicht. Es sei denn, man ging sehr stark ins Risiko. Es liegt irgendwie nur rum. Also ich habe es dann lieber an den Ohren oder an den Fingern als im Depot. Ich bin da, mir erschließt sich auch diese Funktion als sicherer Hafen nicht. Es ist so eine total emotionale Anlageklasse. Wenn alle Angst haben vor Crashs, vor Kriegen, vor was auch immer, geht's durch die Decke und andersrum dann wieder nicht. Und ja, nee, es ist nicht meine Anlageklasse. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
So, Jessica, jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Thematik, nämlich worüber du ja dein Buch auch hauptsächlich oder der Thematik, dem du dein Buch gewidmet hast, nämlich deinen Strategien. Und da stellt sich ja natürlich immer die Frage, muss ich mich immer selbst disziplinieren und mich immer dran halten? Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, etwas anzupassen? Oder sollte ich irgendwann was anpassen und kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem ich was anpassen soll? Also wo gibt es da wann was zu tun?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Also fangen wir mal damit an, dass wir natürlich als Anleger emotionale Wesen sind. Wir sind keine Roboter. Das heißt, wir werden uns immer mal hinterfragen. Wir werden mal gierig werden. Wir werden mal panisch werden. Und dann neigt man ja immer gerne mal dazu, irgendwie einzugreifen im Depot. Okay, das sollte man verhindern. Und deswegen sollte man eine Strategie haben, die langfristig funktionieren soll und sich ein paar Investmentregeln setzen. Und natürlich muss ich immer mal draufschauen auf mein Depot. Natürlich, je nachdem, wie ausgefeilt meine Strategie ist, muss ich auch mal öfter draufschauen und vielleicht auch meine Position hinterfragen. Also wer beispielsweise ein Core-Satellite-Depot hat mit Basisinvestments breit gestreut im Kern und dann ein paar kleine Satelliten drumherum hat und dann vielleicht auf Megatrends setzt, auf Themen-ETFs, muss öfter mal hinschauen, geht meine Anlage noch auf, bin ich davon immer noch überzeugt, gegebenenfalls auch mal Gewinne mitnehmen. Wer aber so ein Smart-Beta-Depot fährt, wie ich es zum Beispiel tue, tut das ja auch in dem Bewusstsein, dass nicht jede Anlageklasse immer gleich gut läuft. Also ich habe ein MSCI World Quality drin, genauso wie ein MSCI World Value. Es sind Nebenwerte drin, es sind Emerging Markets drin, es läuft nicht immer alles gleich gut. Und trotzdem bleibe ich dieser Strategie treu und habe klare Regeln. Einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr mache ich ein Rebalancing. Schaue also, dass alle Tortenstücke wieder die richtige Größe haben. Ich versuche das, weil es mein langfristiger Vermögensaufbau ist und ein Großteil meiner Altersvorsorge über Zukäufe zu machen. Nun bin ich in der luxuriösen Position, dass das Depot in den vergangenen Jahren wirklich sehr gut gelaufen ist und immer größer geworden ist. Irgendwann wird das dann mit den Zukäufen ein bisschen schwierig, weil so viel Geld will man vielleicht nicht immer außer der Reihe noch investieren. Dann muss ich vielleicht auch mal was verkaufen und so das Rebalancing machen. Ich finde es halt, es kommt auf die Strategie an, aber es mal zu hinterfragen zwischendurch ist schon eine gute Idee. Vielleicht tut man es nicht gerade im Crash, wenn man nämlich zur Panik neigt. Und natürlich kommt man irgendwann zu dem Punkt, wir werden ja alle älter, ich werde dieses Jahr 50, ich habe noch einen relativ langen Anlagehorizont, glaube ich, aber vielleicht komme ich mit 60, 65, 70 zu dem Schluss, dass 80% Aktien vielleicht ein bisschen zu heißer Reifen jetzt für mich ist und fahre die Quote ein bisschen runter. Das ist aber dann immer noch meine Strategie, nur vielleicht angepasst an die äußeren Umstände, an meinen neuen Anlagehorizont, meine neue finanzielle Lage.
Ja. Das macht absolut Sinn und ich finde es auch sehr sympathisch. Du hast jetzt Rebalancing schon angesprochen, also nur jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was es ist. Da geht es darum, dass man einmal im Jahr, wahrscheinlich dann zum Jahreswechsel im besten Fall, mal den Depotcheck macht, okay, wo haben sich halt Anlageklassen oder deren Gewichtung im Gesamtdepot halt verschoben. Wenn ich anfangs, weiß ich nicht, 50% Aktien habe und 50% Anleihen und die Aktien sind sehr, sehr gut gelaufen, sodass sie einen höheren Anteil annehmen, dann fahre ich die runter zugunsten der Anleihen und stelle die ursprüngliche Gewichtung wieder her. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Besser hätte ich es auch nicht erklären können. Sehr gut gemacht. Dieses Rebalancing ist übrigens auch gar nicht so einfach psychologisch, weil man verkauft ja das, was besser gelaufen ist, um das nachzukaufen, was schlechter gelaufen ist. Aber wenn man eine Strategie hat, dann funktioniert die nur so. 50-50 heißt eben 50-50, also dann Anleihen und Aktien. Und da muss man dann nachjustieren.
Ja. Also manchmal ist es dann doch etwas schmerzhafter, dann etwas zu verkaufen und was zu kaufen. Oder man verkauft eben, nimmt das Geld und kauft sich dann vielleicht doch irgendwas Nettes, worauf man vielleicht vorher gespart hat und stellt irgendwie so das Ausgangsgewicht also wieder her. Also ich
mache deswegen am liebsten mit Zukäufen, weil das tut nicht so weh wie das Verkaufen.
Das stimmt. Jetzt haben wir so viel über Strategien gesprochen und du hast natürlich auch Strategien in deinem Buch drin, sonst wird es ja auch nicht so heißen. Und ich habe mir zwei Strategien rausgepickt, über die ich gerne mit dir einmal sprechen möchte. Und zwar ist das einmal die simple Strategie oder auch die sehr, sehr simple Strategie. Und
super simpel heißt sie.
Super simple, simpelste Strategie von Jessica Schwarzer. Stage is yours. Worum geht's?
Bei der super simplen Strategie geht's im Prinzip darum, ein ETF-Portfolio, es kann auch ein Fondsportfolio sein, aber ich bin ja eher ein Fan von ETFs, mit ganz wenigen Bausteinen zu bestücken. In dem Fall sind es zwei. Also wir hatten gerade das Beispiel für unser Rebalancing bei einem Portfolio von 50% Aktien und 50% Anleihen. Das ist so ein ausgewogenes Portfolio. Da brauche ich im Grunde den MSCI World oder ich nehme den MSCI All Country World, den haben wir im Buch genommen. Und ich nehme einen Anleiheindex, da gibt es ja auch ETFs ohne Ende. Da haben wir einen auf europäische Staats- und Unternehmensanleihen ausgesucht. So 50-50, wunderbar, ganz übersichtliches Depot. Und das hat in 5 Jahren eine Rendite von 33% gebracht, 6% pro Jahr. Bei 10 Jahren wären es sogar 76% gewesen, 6% pro Jahr, wunderbar. Wer es ein bisschen ausgefeilter haben möchte, könnte noch das zweite super simple Depot sich anschauen. Da sind es dann 4 Bausteine. Es läuft allerdings ein ganz klein bisschen schlechter als das mit den 2 Bausteinen, was daran liegt, dass die Emerging Markets auch mit 25% drin sind und China lief ja zuletzt so schlecht. Das hat da ein bisschen die Performance verhagelt. Aber auch das kann man sich anschauen. Also ganz wenig Bausteine, wenig Arbeit und eine sehr gute Rendite.
Klingt hervorragend und tatsächlich sind wir dann auch wieder in dem eingangs beschriebenen Korridor zwischen 6% und 8%. Eigentlich mit ja nur reinen Aktieninvestments, haben hier aber auch noch zur Hälfte den Anleihen beziehungsweise ja den Staatsanleihen und Unternehmensanleihen Baustein. Toll. Core Satellite wäre die andere Strategie. Ich mag die sehr, sehr gerne. Die hast du auch beschrieben. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber du schiebst eine Augenbraue nach oben. Habe ich Unsinn erzählt?
Nein, ich liebe die Core-Satellite-Strategie im Grunde auch. Wenn ich mich nicht für ein Smart-Beta-Depot entschieden hätte, wäre das auch meine Strategie. Aber ich habe ja noch ein Spielgeld-Depot in dem Großen. Also dann ist es irgendwie auch so ein bisschen Satellit. Aber ich finde das eine super Strategie. Man hat diesen Kern in der Mitte mit den Basis-Investments, die ein bisschen langweilig sind. Übrigens könnten diese Basis-Investments auch genau die aus dem super simplen Depot sein. Und man hat halt noch so ein paar kleinere Satelliten, wo man auf den Extra-Kick vielleicht setzt, wo man vielleicht auch einfach nur Nuancen setzen will, wo man vielleicht sagt, mir ist es zu wenig Deutschland im MSCI World oder im MSCI All Country, dann vielleicht ein DAX-ETF. Also man kann da dann so ein bisschen spielen wobei ich Spielen jetzt nicht mit Zocken gleichsetzen will. Also man würde einfach schauen, dass man persönliche Schwerpunkte dann noch setzt, kleinere.
Perfekt. Als Core, was würdest du nehmen? Also dann auch ein Welt-ETF dann wieder, und wie groß sollte der Anteil sein dann am Depot?
Der Anteil, das kommt ein bisschen auch drauf an, was man für ein Risikotyp ist. Der sollte aber nicht zu klein sein. Also ich würde mindestens 60% Core sagen. Wenn man ein bisschen vorsichtiger ist oder vielleicht auch gerade erst anfängt an der Börse, vielleicht auch 80% Core. Und den Rest dann auf ein paar Satelliten verteilen. Die sollten aber auch nicht zu winzig sein. Also wenn sie unter 5% sind, dann des Gesamtdepots, dann haben sie kaum eine Wirkung. Also dann müssen sie schon verdrei- und vervierfachen, um eine Wirkung zu zeigen. Und aber also mit 60% und dann vielleicht 8 mal 5%, stimmt das? Ja, stimmt. Oder 4 mal 10 noch dazu, könnte man das machen. Aber Vorsicht, je mehr Satelliten und je kleiner, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Und dann muss man natürlich wieder sehr viel häufiger hinschauen und mal hinterfragen und überprüfen.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sieht's in deinem Depot aus? Welche Strategie fährst du? Du hast es jetzt schon ein paar Mal angefeatured. Es geht um Faktor-Investing. Was hast du da für eine Dividende, für eine Rendite rausgeholt? Mhm. Jetzt Karten auf den Tisch.
Also das chancenorientierte Smart Beta Depot, ja, das läuft ziemlich gut. Ich mache das schon ein bisschen länger, seit über 10 Jahren. Das war schon mal in einem alten Buch von mir drin. Und ich wusste nie so genau, wie gut es wirklich läuft, weil ich habe Sparpläne laufen und ich mache natürlich außerplanmäßiges Rebalancing. Und ich mache Rebalancing sowieso eben durch Zukäufe. Also in diesen ganzen Rechnungen, die ich jetzt gesagt habe, und in den Renditen ist es halt so, dass einmal im Jahr ein Rebalancing stattfand, aber nicht zusätzlich investiert wurde. Und ich wusste also gar nicht. Ich sah zwar, mein Depot wird immer größer, aber was ich da an Renditen einfahre, keine Ahnung. So, und wenn man das mit diesem jährlichen Rebalancing gemacht hätte, wäre die Rendite in den vergangenen 5 Jahren 44,6% gewesen. Das sind 7,7%. Das finde ich super. Und in den vergangenen 10 Jahren hat sich's verdoppelt. 100,2% sind dann aber allerdings nur noch 7,2% im Schnitt. Also ich bin total zufrieden. Er läuft super. Und ich werde ja noch ein bisschen mehr rausgeholt haben, weil ich ja immer nachgekauft habe in Corona-Crash beispielsweise. Also bei Kursrücksetzern lege ich manchmal nach. Und das erhöht ja dann natürlich die Rendite noch ein bisschen.
Ja, genau. Wir haben es heute irgendwie mit Rendite und Dividende, aber es steht ja auch ein Rekorddividendenjahr an. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Bei den Faktor-Investments beziehungsweise bei den Einzelfaktoren, bildest du alle ab? Nimmst du alle 4, 5 mit? Ist Definitionssache oder hast du da Lieblinge?
Ja, es ist Definitionssache. Also das Depot besteht aus 2 ETFs auf die Anleihen, wie vorhin schon gesagt, Unternehmens- und Staatsanleihen aus dem Euroraum, um auch ein bisschen Druck aus dem Währungsthema rauszunehmen. Dann habe ich einen ETF auf den MSCI Emerging Markets mit 20%, 15% MSCI World Quality, und dann kommen noch 2 Nebenwerte-ETFs dazu, einmal Europa, einmal USA. Sind insgesamt nochmal 20%, und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht komplett verrechne gerade, aber das macht nichts. Und dann haben wir noch Value und wir haben noch Dividende drin. Also ja. Das sind so meine Bausteine und die laufen halt unterschiedlich. Ja? Es gab schlechte Value-Jahre, was nicht heißt, dass man mit Value dann Geld verloren hat, aber Growth wäre besser gelaufen.
Man braucht Geduld auf jeden Fall.
Ja, man braucht auch Geduld und man muss auch nicht immer hinschauen und sagen, das eine ist jetzt nicht gut gelaufen und das andere doch, und muss das, was nicht gut läuft, deswegen jetzt raus und das andere nachkaufen. Nein, genau, andersrum, Rebalancing. Aber es ist, ich habe mich auch geärgert, wenn ich mir meine MSCI Emerging Markets angeguckt habe in den letzten Jahren, ja.
Ja.
So ist das eben an der Börse.
Ja, ja, absolut, genau. Und da hilft dann ja auch wieder Stick to the Plan. Bleib auf jeden Fall mit deiner Strategie bei der Sache. Lovola, nichts für dich? Ich habe es jetzt nicht gehört.
Nee, ist ein Baustein in den anderen beiden Depots, also im ausgewogenen und im konservativen, in meinem nicht. Okay. Aber es ist ein spannender Baustein auf jeden Fall, nimmt Druck raus und Volatilität eben raus. Das tut allerdings Value auch und das tut auch MSCI World Quality. Deswegen brauchte ich da nicht noch einen dritten ruhigen Baustein.
Du hast es jetzt schon angesprochen, Value lief über lange Jahre nicht schlecht, aber
Schlechter.
Ja, es ging doch ein bisschen gemütlicher Richtung Top sozusagen. Da hast du dann ja offensichtlich nicht die Geduld verloren, aber jetzt mal Hand aufs Herz, so hat es nicht dann irgendwann doch mal wehgetan, dass dann gesagt hat, ah nee, das kommt mir jetzt gar nicht so aus dem Quark und alle schreiben immer davon und sprechen immer davon, Value kommt jetzt aber auch tatsächlich, aber es tut's irgendwie nicht, dass du vielleicht doch mal die Geduld verloren hast irgendwie?
Nein, weil ich echt von meiner Strategie überzeugt bin. Diese Ursprungsdepots habe ich mit dem Andreas Beck zusammen entwickelt. Mhm. Damals war er noch beim Institut für Vermögensaufbau und der hat ja auch den Portfolio-ETF erfunden und das ist ja auch seine Firma jetzt, dass er sich um diese ETFs kümmert, aktiv gemanagte ETFs. Und ich bin sehr davon überzeugt und Value ist halt ein bisschen vor sich hingeeiert, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also lief halt nicht so doll, wie du ja auch schon gesagt hast, aber es lief ja auch nicht, es war ja nicht so, dass es Minus gemacht hat. Mhm. Und in stürmischen Zeiten ist es aber auch immer weniger abgestürzt als alles andere, ja. Und das ist ja auch so ein Punkt. Und das sind ja die Faktoren, die man kombiniert in so einem Depot. Klar will ich am Ende eine möglichst hohe Rendite, aber ich muss diese Schwankungen und das Risiko ja tragen können. Und 80% Aktien, das ist schon ein heißer Reifen. Da schadet es nicht, wenn man auch ein bisschen Value drin hat und ein bisschen Quality, was ein bisschen den Druck rausnimmt. Weil Nebenwerte sind ziemlich spannend, Emerging Markets sind ziemlich spannend. Also man muss da so ein bisschen diese Balance finden.
Ja, was ich sehr interessant finde, wo man vielleicht oder wo du vielleicht ja auch die Balance finden musst. Du hast jetzt natürlich nur über ETFs und teilweise auch Einzelwerte gesprochen. Sind auch aktive Fonds was für dich? Findest du da auch irgendwo eine Balance zwischen aktiv und passiv? Oder sagst du sogar, okay, wie es ja jetzt auch sehr modisch wird, aktive ETFs sind das neue Ding und werden den aktiven Fonds sowieso das Wasser abgraben? Wie sieht es da bei dir aus?
Also da geht es ja vor allen Dingen um den rechtlichen Mantel bei einem aktiven ETF. Das ist im Grunde ein Fonds, aber eben mit dem ETF-Mantel. Aber ich finde erstmal diese Diskussion immer ein bisschen merkwürdig, weil ich investiere passiv, ist ja eigentlich Unsinn, weil ich ja sehr aktiv mir die Bausteine überlege und die Strategie und sie dann auch sehr aktiv umsetze, indem ich eben Geld investiere. Das ist das eine. Man sieht aber ja natürlich in der Statistik, dass die wenigsten Fondsmanager ihren Vergleichsindex schlagen und schon gar nicht dauerhaft. Hm. Aber es gibt natürlich auch viele Fondsmanager, die einen verdammt guten Job in Krisenzeiten machen und dann stürzt so ein aktiv gemanagter Fonds eben nicht so weit ab wie ein Indexfonds, weil ganz ehrlich, wir sind dem Markt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Wenn es 20% runtergeht an den Weltaktienmärkten, stürzt unser ETF um 20% ab, Punkt. Und das ist immer so ein bisschen, was will ich und was kann ich ertragen, was will ich nicht ertragen? Und ich würde niemals sagen, bloß keine aktiv gemanagten Fonds, bloß keine aktiven ETFs. Warum denn nicht? Jeder, wie er möchte. Ich habe es nur gerne sehr simpel. Und da sind ETFs für mich die beste Wahl, weil ich muss mich nicht damit rumschlagen, was für eine Strategie der Fondsmanager umsetzt, ob er dieses Jahr genauso gut war wie letztes Jahr, ob der Fondsmanager gewechselt wird, etc. pp. Also bei mir ist es dann vielleicht auch ein bisschen Faulheit. Aber man kann die ganzen Strategien auch aus dem Buch natürlich mit aktiv gemanagten Fonds umsetzen. Value zum Beispiel. Es gibt einige sehr, sehr gute Value-Manager auch in Deutschland, die den Index regelmäßig schlagen. Natürlich kann man auch da sagen, dann nehme ich lieber den aktiv gemanagten Fonds. Jeder, wie er möchte. Also man kann es wunderbar auch kombinieren.
Das stimmt. Ich fand auch passiv immer so ein bisschen unglücklich gewählt. Mir ist schon klar, Sie legen halt passiv an, also es steht kein Management dahinter, aber niemand möchte ja gerne passiv sein. Jetzt müssen aber alle aktiv werden und dein Buch kaufen im besten Fall. Jessica, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Und ja, ich hoffe auf eine baldige Wiederholung und nicht erst dann, wenn du das achte Buch dann geschrieben hast.
Ich mache jetzt auch, glaube ich, erstmal Pause, weil ein bisschen wehgetan hat die Geburt dann doch. Jetzt mach Ruhe. Und ich habe ja ganz ruhige Nächte, das ist ja das Schöne beim Bücherschreiben, anders als beim Kinderkriegen. Aber ich komme sehr gerne wieder zu dir in den Podcast. Danke dir.
Da freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank, Jessica.
Das war's schon wieder mit unserer Podcast-Folge für diese Woche. Zu Gast war Investoren, Buchautorin und Speakerin Jessica Schwarzer. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Freue mich natürlich über Feedback und vor allen Dingen, wenn ihr bei unserer Verlosung mitmacht auf Instagram. 5 Bücher gibt es dort zu gewinnen. Schaut doch gerne mal vorbei und hört auch nächste Woche wieder rein. Tschüss.